Guten Morgen. Ich brauche mich nicht mehr vorstellen, habe ich gehört, also tue ich das auch nicht. Ich springe sozusagen gleich ins Thema. Kenne ich Jesus? Dieses Thema habe ich für ein theologisches Seminar in Hamburg vorgeschlagen. Wir treffen uns alle 2 Jahre mit meinem Freund, einem emeritierten Theologieprofessor und seinen ehemaligen Schülerinnen und Schülern für eine Woche. Diese Woche besteht aus Diskussionen, Begegnungen und Gottesdiensten. Die Frage, kenne ich Jesus, klingt vielleicht manchen eher sehr allgemein und distanziert. Das ist ein bisschen bewusst so gehalten. Das soll ermöglichen, dass man die Frage auch sozusagen mit dem Kopf rational, sachlich und ganz offen angeht. Aber man kann die Frage natürlich auch entschieden, persönlich und mit mehr oder weniger Bekenntnis und Herz beantworten. Ich habe mich gefragt, wie sieht meine Antwort aus? Und da mischt sich der Theologe, der ich bin, mit dem Sohn eines Chorleiters und Organisten, der ich auch bin. Und deshalb kann ich meine Meinung und meine Antwort darauf am besten mit den Worten eines Liedes ausdrücken. Mal gucken, ob es jemand erkennt. Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus meine Zuversicht, auf dich vertraue ich und fürcht mich nicht. Kennt vielleicht jemand vom Text her wieder? Das ist der Text eines Chants de Thésée, eines Gesanges aus Thésée. Ich kenne Thésée seit 1970, bin da ganz oft gewesen. Und es ist gewissermaßen mein geistliches Lieblingslied. Denn diese Worte fassen zunächst mal für mich zusammen, was Jesus Christus für mich und für mein Leben bedeutet. Er gibt mir Hoffnung. Diese frohe Botschaft vom Vatergott, der die Menschen liebt, ist für mich ein Grund zur Freude. Die Worte Jesu, sein Leben, sein Sterben, sein Tod, geben mir Kraft und Orientierung und rufen mich auf den Weg der Liebe, zu dem er eingeladen, den er verkündet hat und bis in den Tod gelebt. Ich darf also vertrauen, dass mein Leben gewollt ist und dass der Weg der Liebe sinnvoll ist. Wenn ich ihm nachfolge, brauche ich keine Angst zu haben. Auch wenn dieses Lieben, auf das ich mich einlasse, unter Umständen Leid und Schmerz bedeuten kann. Das Leben und das Schicksal Jesu gibt mir Zuversicht, dass dieses Leben, das sich in der Liebe verbraucht und hingibt, sinnvoll ist, dass es lohnt. Das ist zunächst mal meine Interpretation. Aber es ist nicht umsonst ein Lied. Ich denke nicht nur über Jesus nach. Ich singe dieses Lied auch. Und Singen sprengt die Grenzen des reinen Nachdenkens, auch des reinen Sprechens. Es entgrenzt sozusagen das Sprechen. Ich denke, das werden wir alle nachvollziehen, wenn wir singen, wie immer wir können. Singen kommt aus dem Herzen. Singen engagiert uns sozusagen ganzheitlich. Es lässt uns aus uns herausgehen, Gott loben. Es lässt uns einfach da sein vor Gott. Ja, kenne ich Jesus? Und wer ist Jesus Christus für mein Leben? Das ist das Thema meiner Predigt. Und das ist, wenn Sie das so auffassen, wie ich das auch aufgefasst habe, eine Frage an jeden selber. Diese Fragen sollen das Thema sein und diese Fragen wurden auch mal vor circa 20 Jahren in einer großen Umfrage in Deutschland gestellt. Da wollte man wissen, was glauben die Deutschen? Da wurde auch ausdrücklich die Frage nach Jesus gestellt und welche Bedeutung er für die Befragten und für ihr Leben hat. Die Antworten fielen sehr unterschiedlich aus. 3% behaupteten, Jesus habe nie gelebt. 15% meinten, Jesus habe ja vor fast 2000 Jahren gelebt, aber heute lebten wir eben in einer ganz anderen Welt. Und für sie hätte Jesus heute keine Bedeutung mehr. 39% immerhin sagten, Jesus sei ein guter Mensch gewesen. Er wollte andere Menschen zum Guten führen. Und er könnte uns deshalb heute immer noch Vorbild sein. 42% immerhin bekannten, Gott hat Jesus, seinen Sohn, zu den Menschen gesandt, um sie zu erlösen. Jesus wurde von den Toten auferweckt. Ich kann zu ihm beten. Also weit über die Hälfte der Befragten hatten eine Meinung von Jesus. Und man kann sagen, zu einer Meinung kann man nicht beten. Ja? Und die anderen sagten durchaus. Eine solche Umfrage, könnte man sagen, hat Jesus im heutigen Evangelium auch gemacht, im kleineren Stil, nämlich bei seinen Jüngern, indem er die Frage stellt, was sagen die Leute, wer ich bin? Eine kleine exegetische Exkursion, diese Perikope, dieser Abschnitt des Evangeliums ist bei Markus in die Mitte des Evangeliums platziert. Markus Evangelium hat 16 Kapitel, 8. Kapitel ist in der Mitte. Da sieht man, Jesus steht an der Grenze zwischen dem Heiligen Land und dem Heidengebiet, aber auch vor der Grenze, vor der Wende seines Weges nach Jerusalem. Er fragt die Jünger. Es ist ihm nicht gleichgültig, wie man über ihn denkt. Aber wir werden sehen, das ist nur ein Auftakt. Jesus will offenbar vor dem Weg nach Jerusalem klären, wer er ist und was auf die Jünger zukommt. Die Jünger antworten. Sie kennen gewissermaßen die theologischen Einordnungen ihrer Zeit. Sie kennen auch die landläufigen Meinungen, die über ihn kursieren. Theologische Einordnung. Die einen halten Jesus für Johannes den Täufer. Manche glauben, dass er nach der Hinrichtung durch Herodes wieder auferstehen werde. Andere halten ihn für Elia, eine mächtige prophetische Gestalt der Geschichte Israels. Das Volk Israel hat immer schon darauf gewartet, dass Elia wiederkommt. Und manche sehen ihn als Vorläufer des Messias, des Gesalbten, auf Griechisch Christos, Christus, der das Anbrechen der Endzeit verkündet, oder ein anderer Prophet. Diese Meinungen und Ansichten bestimmen also das Bild, das in der Öffentlichkeit von Jesus da ist. Darüber hinaus wird er noch in andere Schubladen gesteckt von denen, die ihn erleben. Als Sohn des Zimmermanns, als Fresser und Säufer, als Freund von Zöllnern und Sündern, als Gotteslästerer, der die göttliche Ordnung stört, der sich nicht an die Regeln hält, einer, der unbequem ist, ein struppiger, anmaßender Wanderprediger, müsste man mit den Augen der damaligen Zeit sagen. In diese vielen Meinungen, die es über Jesus gibt, theologische Einordnungen, Meinungen, was man so sagt, überrascht Jesus die Jünger mit einer weiteren Frage. Und die dreht das Ganze gewissermaßen um. Sie führt eine Veränderung der Blickrichtung herbei. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Jetzt können die Jünger sich nicht mehr auf andere berufen. Man kann ja als Jünger wie als Theologe, das kann ich als eigene Erfahrung sagen, auch hinter solchen Meinungen verstecken. Jetzt sind sie selbst an der Reihe. Und die Antwort des Petrus geht über das, was die Leute so sagen, tatsächlich auch hinaus. Er sagt, du bist der Christos. Auf Hebräisch müsste man sagen, der Messias, der Maschiach, der Gesalbte. Also der von Gott Gesandte. Das ist nichts anderes als ein Bekenntnis. Keine bloße Meinung oder Information mehr, sondern ein Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis meint, Jesus ist für ihn der Heilsbringer, der Befreier Israels. Hinter Messias schwingt im Volk Israel die ganze Sehnsucht mit nach Heil und Befreiung. Diese Sehnsucht, die sich beruft auf das Alte Testament, auf den Auszug des Volkes Israel, die Sehnsucht nach diesem Gott, der uns ins Freie führt. Und sie ist zur damaligen Zeit ganz selbstverständlich politisch geprägt. Denn sie geht davon aus, dass dieser Messias mit Macht kommt Und Jesus antwortet später tatsächlich auf die Frage des hohen Priesters, ob er der Messias sei, sehr klar und sehr eindeutig: Ich bin's. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Markus 14. Dieses Bekenntnis des Petrus ist also ein bisschen zwiespältig. Die Rede vom Messias ist auch gefährlich, weil sie politisch falsch gedeutet werden kann. Man kann sagen, so richtig Petrus mit seinem Bekenntnis liegt, so wenig bedeutet es, dass er Jesus ganz verstanden hat. Das Wort, was jetzt folgt, ist ein bisschen mysteriös und dunkel. Jesus bedroht die Jünger, niemanden von ihm zu erzählen. Stattdessen redet er über das kommende Leiden, seinen Tod und die Auferstehung. Da wird also dieses Bild vom Messias zurechtgerückt, ganz anders gestaltet. Und dann heißt es, dann nahm Petrus ihn beiseite und machte ihm Vorwürfe. Was Jesus da über das Leiden sagte, das war nicht so richtig vereinbar mit seiner Messias-Hoffnung. Und dann, da muss man tief Luft holen, fährt Jesus ihn auf eine Weise an, die schroffer und ablehnender nicht sein könnte. Weg mit dir, Satan! Abage, Satanas! Geh mir aus den Augen! Du hast nicht im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. So lassen wir nicht gern mit uns reden. Und was für ein Wechselbad für Petrus. Man kann also zuerst etwas Richtiges bekennen, etwas Richtiges sehen, dass Jesus der Gesalbte, der Gesandte Gottes ist. Und dann aber in seinem Verständnis, was das denn bedeutet, ziemlich gründlich daneben liegen. Anders gesagt, Petrus hat zumindest zum damaligen Zeitpunkt noch nicht richtig verstanden. Kleiner Exkurs über Petrus. Ich staune immer wieder über diesen Petrus. Er ist ja derjenige, der sich mit seinem Bekenntnis zu Jesus, wie auch bei anderen Gelegenheiten, ein bisschen herauswagt aus den Jüngern. Ja? Also er traut sich was. Ne? Und dann geht er haarscharf an der Sache vorbei. Ja? Er ist derjenige, der etwas vorlaut über das Wasser des Sees zu Jesus gehen möchte und dann vor Angst und Kleinglauben fast versinkt. Nie werde ich dich verleugnen, beteuert er ganz großsprecherisch in der Passion. Und kurze Zeit später heißt es, leugnet er dreimal, Jesus zu kennen. Das ist das eine. Du bist der Fels, auf dem ich meine Kirche bauen werde. Das wird ihm von Jesus zugesagt. Und er ist einer der ersten und wichtigsten Zeugen des Auferstandenen. Er hält diese begeisternde Pfingstpredigt in Jerusalem. Ja? Er ist neben Paulus der Missionar der Urgemeinde. Und Jesus prophezeit ihm auch noch, dass er ihn führen wird, wohin er nicht will. Eine Legende über Petrus sagt, dass er vor den Christenverfolgungen aus Rom geflohen ist und dann auf einmal dem Auferstandenen begegnete. Und als Petrus ihn fragte, wohin gehst du, Herr? Quo vadis, Domine? Antwortet Jesus, ich gehe nach Rom, um mich nochmals kreuzigen zu lassen. Und da merkt Petrus was. Und dann kehrt er beschämt um und nimmt selber den Tod am Kreuz an, mit dem Unterschied, er will kopfüber gekreuzigt werden. Er fühlt sich nicht würdig, auf die gleiche Weise wie Jesus zu sterben. Das ist eine Legende. Si non è vero, bene trovato, sagen die Italiener. Wenn es nicht wahr ist, ist es doch gut erfunden, kann man sagen. Ja, das setzt diese Linie von Petrus gut fort. Und ich stelle mir vor, wenn ich das auch ein bisschen fortsetzen darf, wie Petrus am Ende seines Lebens manchmal auf die Höhen und Tiefen seiner Nachfolge Jesu zurückschaut. Und dann wird er gemerkt haben, das Bekenntnis zu Jesus allein reichte nicht. Die Nachfolge Jesus hier wirklich gemeint, hinter ihm hergehen, das heißt im Griechischen opisomu, hinter mich, ja, das seinen Spuren zu folgen, dazu gehört mehr. Das braucht die Erfahrung des ganzen Lebens bis zum Leid, bis zum Kreuz. Man kann sagen, es braucht tatsächlich ein ganzes Leben, um Jesus zu verstehen. Und wenn man vorschnell aufgibt oder aussteigt, weil man das nicht mit seinem Bild, mit seiner Vorstellung von Gott und von Gottes Sohn vereinbaren kann, dass nämlich auch das dazugehört, Leiden, Schmerzen, Kreuz, das Scheitern der Liebe, dann ist der Weg mit Jesus schon zu Ende. Und dann erreicht mich die frohe Botschaft gar nicht richtig. Das begegnet mir oft, wenn ich mit Menschen angesichts des Todes eines Angehörigen über das Leben und den Glauben spreche. Entweder von dem Verstorbenen oder von den Menschen selber. Menschen, die einmal Christen waren. Irgendwann hatten sie wohl einen Punkt erreicht, an dem sie sich gegen das, was ihnen das Leben zumutete, gewehrt haben. Dann ergingen sie sich in Vorwürfe gegen Gott und sagten, das kann nicht sein, das darf doch nicht sein, weil es mit ihrem Bild von Gott und Jesus Christus nicht übereinstimmt. Und dann denke ich an Petrus. Ein zweites Beispiel. Ein älterer Priester sagte mir mal, eigentlich kann man erst von der Lebensmitte an richtig an Christus glauben. Und ein Fachmann sagte, eigentlich verstehen nur ältere Ehepaare so richtig, was Sakrament Ehe meint. Warum? Weil sich beides, Glaube und Ehe, richtig eigentlich erst in den Krisen und Schwierigkeiten bewährt. Für den Glauben das Kreuz, was bisher vielleicht nur so ein schmückendes Zeichen und ein Glaubensgegenstand war, wird dann auf einmal zu einer Erfahrung. Der honigsüße Christus trägt auf einmal die Dornenkrone. Deshalb schließe ich die Frage an, könnte es sein, dass sich unser Bild von Jesus im Lauf der Zeit wandelt, erweitert, dass das Bild tiefer wird, mit mehr oder weniger intensiven Erfahrungen angereichert, Erfahrungen von Leid und Schmerz, aber auch von Trost und Freude, dass sich dieses Bild verändert mit unserem eigenen Scheitern, mit unserem eigenen Erfolgen, durch die Begegnung mit anderen, durch die Versuchungen, Prüfungen, die Zeiten des Überdrusses und des Überflusses. Und wer weiß, wie viele von denen, die in der Umfrage an Jesus Christus als den Sohn Gottes glaubten, immerhin 39%, wer weiß, wie viele ihm dann auch noch folgen, wenn es schwerer wird, leidvoller. Einer der Nebensätze des Neuen Testaments, die mich immer schon gepackt haben, ist eine eher beiläufige Bemerkung im Johannesevangelium, 6. Kapitel. Daraufhin zogen sich viele Jünger zurück und wanderten nicht mehr mit ihm umher. Die Evangelien verschweigen ja nicht, dass viele Jünger Jesus auch verlassen. Manche, als es ernst wird mit der Passion, dass sie in der Stunde seiner Not einpennen, um es deutlich zu sagen, dass sie in Furcht geraten, auch nach der Auferstehung die Türen abschließen, sich hier im Gemeindesaal versammeln, alles verrammeln. Man kann sagen, die Nachfolge Jesu ist kein Spaziergang. Sie bedient nicht unsere üblichen Vorstellungen von Macht und Herrlichkeit Gottes und seines Messias. Wer an dem Weg Jesu nicht teilhaben will, wer bestimmte Dinge ausblenden möchte, der wird, wie Petrus von Jesus ziemlich deutlich darauf hingewiesen, dass er es menschlich und nicht göttlich meint. Es gibt in der Nachfolge Jesu aber nicht nur die heroischen Taten, sondern es zählt die ganz konkrete tägliche Nachfolge. Und deswegen formuliert Jesus am Ende noch ein praktisches Kriterium, wenn er sagt, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen und um des Evangeliums willen verliert, wird es retten. Wer sich selber nicht mehr kennt, das ist immer etwas, ein merkwürdiges Wort, wer sich selber verleugnet. Das heißt im Wörtlichen, wer sich selber nicht kennt. Also dieses Jesus kennen ist sozusagen das, was mich selber auch besser verstehen lässt. Ich denke, jetzt wird verständlich, warum dieses Wort hier so in der Mitte des Markus-Evangeliums steht. Es ist sozusagen eine Konzentration, eine Zusammenfassung des Evangeliums. Und Jesus knüpft an seine frohe Botschaft, an die Schönheit dessen, was er von Gottes Liebe verkündet, eben auch diese Andeutungen zur Passion und zu Kreuz und Tod an. Liebe Schwestern und Brüder im Glauben, wenn ich das so formell sagen darf, ich habe das Thema begonnen mit meinem Bekenntnis zu Jesus Christus. Wie gesagt, mit dieser Mischung aus Theologe und Sohn eines Musikers. Vielleicht ist vom Evangelium klar geworden, dass das Bekenntnis zu Jesus Christus, der Glaube an ihn, erst der Anfang eines Weges ist. Auf diesem Weg der Liebe, den er gegangen ist, werden abgeben müssen, Opfer, Kreuz, lebensalltäglich und unvermeidlich sein. Aber in der Auferstehung Jesu hoffen wir, dass das alles kein entscheidender Einwand ist gegen die Liebe und die Freude, die aus ihr wächst und die seine Botschaft an uns sind. Vor fast 50 Jahren habe ich nach dem Abitur in Essen im Ruhrgebiet 6 Wochen bei Coca-Cola gearbeitet. Habe ich das so gehört, in der Produktion. Und damals beschäftigte mich vor allem, was ich so aus meinem Leben machen sollte. Das ist so das Alter. Wenn ich zur Fabrik ging, in der Kaninenbergstraße, das weiß ich noch, dann sah ich täglich in Leuchtbuchstaben den Schriftzug Coca-Cola stehen. Und da habe ich mich gefragt, was wird später mal mit oder ohne Leuchtbuchstaben über deinem Leben stehen? Und jetzt würde ich sagen, es kann sein, dass ich Jesus trotz lebenslanger Beschäftigung mit ihm immer noch nicht ganz verstehe, ganz kenne. Wer weiß, ob nicht der Tag kommt, wo ich leugnen werde. Das weiß ich nicht. Ich schließe nicht aus, dass mein Glaube klein ist, dass ich geführt werde, wohin ich nicht will. Denn wir alle wissen nicht, was uns im Leben noch bevorsteht. Wie die Schriftstellerin Marie-Luise Kaschnitz einmal sagt, ob wir es fertig bringen, mit einer Hoffnung zu sterben, steht noch dahin, steht alles noch dahin. Aber es wäre schön, wenn trotz allem über meiner Biografie als Überschrift stünde, Jesus Christus, mein Leben. Sie wissen, dass ich viel mit Beerdigung zu tun habe. Ich bin Trauerredner und ich wünsche mir schon jetzt, dass zu meinem Begräbnis das Lied gesungen wird, von dem ich zu Beginn gesprochen habe. Gewissermaßen mein Bekenntnis, meine Hoffnung und meine Freude. Was mich betrifft, hat's Allah keine Eile mit dem Gesang. Und deshalb habe ich für hier und heute als Zusammenfassung und Stärkung unseres Glaubens ein anderes, fetzigeres Lied vorgeschlagen, das in Englisch ist und das im katholischen Gesangbuch Gotteslob steht. Also auch sowas ist da drin. Jesus Christ, you are my life. Ich denke, wir werden alle immer wieder nachdenken, wer Jesus Christus für unser Leben ist. Wir werden immer wieder versuchen, ein Bekenntnis zu formulieren. Und wir werden versuchen, ihm jeden Tag nachzufolgen. Vielleicht ist der Text Jesus Christ, you are my life mehr Wunsch als Wirklichkeit. Aber der Wunsch kommt tief aus dem Herzen, da, wo wir sozusagen angesprochen sind, wenn wir mit ganzem Herzen singen. Jesus Christ, you are my life. Du bist mein Leben. Amen.